Ja, sicherlich ist es immer wieder eine Freude, solch ermunternde Erfahrungen zu hören. Einmal hier direkt als eine Erfahrung, die erzählt wurde, dann als eine Erfahrung oder Erfahrungen, die plastisch uns vor Augen geführt wurden. Jetzt möchten wir uns einer Vortragsreihe widmen. Das Thema lautet: Uns nicht beschmutzen lassen. Und dieses übergeordnete Thema ist in drei Teile gegliedert. Einmal uns nicht beschmutzen lassen, erstens vom wilden Tier, zweitens von der großen Hure und drittens von den reisenden Kaufleuten. Bruder Hendrik Klose wird den Anfang machen. Er wird uns mit dem Thema dienen, uns nicht beschmutzen lassen vom wilden Tier.
Riesige Verschmutzung bedroht unsere Stadt. Erinnert uns das nicht an eine Botschaft, die uns schon der Schreiber der Offenbarung übermittelt hat? Tatsächlich, die Veröffentlichungen des treuunverständigen Sklaven weisen uns schon seit vielen Jahrzehnten darauf hin, dass eine riesige Verschmutzungskampagne im Gange ist. Diese Kampagne zielt auf unsere, ja auf deine und meine geistliche Gesinnung ab. In 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4, wird darauf hingewiesen, dass der Gott dieses Systems der Dinge den Sinn der Ungläubigen verblendet hat, damit das erleuchtende Licht der herrlichen guten Botschaft über Jesus Christus nicht hindurchstrahle. Wie will nun Satan unseren Sinn beschmutzen? Im Wesentlichen durch drei grundsätzliche Bestandteile der Welt Satans. Schon seit Jahrtausenden von Jahren sind sie ein Bestandteil eines jeden Herrschaftssystems. Und durch diese Vortragsreihe nun soll uns deutlich gemacht werden, wie diese Elemente der Welt Satans auf ganz hinterhältige Weise für uns zu einer Gefahr werden können. Der erste Verschmutzer wird uns in Offenbarung Kapitel 13 in den Versen 1 und 2 aufgeführt. Und ihr seid eingeladen, einmal mitzuverfolgen, was hier beschrieben wird. Offenbarung Kapitel 13, hier wollen wir die ersten beiden Verse gemeinsam betrachten. Hier heißt es: Und er stand still auf dem Sand des Meeres. Und ich sah aus dem Meer ein wildes Tier mit 10 Hörnern und 7 Köpfen aufsteigen. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe, aber auf seinen Köpfen lästerliche Namen. Das wilde Tier nun, das ich sah, war gleich einem Leoparden. Aber seine Füße waren gleich die eines Bären. Und sein Maul war wie das Maul eines Löwen. Und der Drache gab dem Tier seine Macht und seinen Thron und große Gewalt. Nun, was wird uns hier beschrieben? Ein wildes Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Wie wäre dir denn zumute, wenn ein solches wildes Tier in deiner Nachbarschaft ausgebrochen wäre? Wäre es denn da nicht mulmig zumute? Nun, du wärst bestimmt aufs Äußerste wachsam. Worum handelt es sich nun aber bei diesem wilden Tier? Um es zu identifizieren, müssen wir uns einer anderen Prophezeiung bedienen. Der Prophet Daniel schrieb etwa 600 Jahre vor Johannes ebenfalls verschiedene wilde Tiere. Und in Daniel Kapitel 7, in den Versen 4 bis 7, finden wir aufgezeichnet, was er zu sagen hat. Wir wollen uns das Ganze einmal auszugsweise anschauen. Daniel Kapitel 7, und wir fangen mit dem ersten Satz im Vers 4 an. Das erste war wie ein Löwe und hatte die Flügel eines Adlers. Im Vers 5, und siehe da ein anderes Tier, ein zweites, gleich einem Bären. Vers 6, nach diesen schaute ich weiter und siehe da ein anderes Tier, eines wie ein Leopard. Und im Vers 7, nach diesen schaute ich in den Visionen der Nacht weiter und siehe da ein viertes Tier, furchteinflößend schrecklich und ungewöhnlich stark. Worum handelt es sich bei diesen Tieren, die nun Daniel voraussagte? Daniel selbst gibt uns die Antwort und wir können das im Vers 17 selbst mitverfolgen. Er sagt: Was diese riesigen Tiere betrifft, weil es 4 sind, es sind 4 Könige, die von der Erde aufstehen werden. Daniel beschreibt also vier Tiere und identifiziert sie als vier Könige oder politische Mächte. Und tatsächlich wissen wir heute, dass sich seine Prophezeiung bewahrheitet hatte, da nämlich er die folgenden Weltmächte prophezeite und beschrieb. Worum handelt es sich nun aber bei unserem wilden Tier? Nun, in dem Werk The Interpreter's Dictionary of the Bible heißt es in Bezug auf das Tier in der Offenbarung, dass es in sich die charakteristischen Merkmale der vier Tiere aus Daniels Vision vereinigt. Und tatsächlich finden wir heute Überreste aller dieser alten Reiche auch noch heute. Und diese bilden eben dieses neue, absonderlich aussehende wilde Tier mit den 10 Hörnern. Als Namen, sagt uns Offenbarung 13, Vers 18, trägt es eine Menschenzahl. Es muss sich also um etwas Irdisches handeln. Folglich stellt dieses wilde Tier die vereinten Kräfte der gemeinsamen oder der gesamten wiedergöttlichen politischen Herrschaftsgewalt der Welt dar. Warum veranschaulicht nun die Bibel Regierungen mit wilden Tieren? Aus wenigstens zwei Gründen. Erstens, wegen der bestialischen Grausamkeit, die die Regierungen oftmals an den Tag legen, indem sie im Laufe der Jahrhunderte auch viel unschuldiges Blut vergossen haben. Und der zweite Grund ist, dass der Drache, Satan, der Teufel, diesem Tier seine Macht gibt. Insoweit weisen auch diese Regierungen diese animalischen, ja drachengleichen Züge auf. Das wilde Tier steht also für Satans gigantisches, weltweites politisches System. Es ist eine hungrige Bestie und sie nimmt auch keine Rücksicht auf die Christenversammlung. In Offenbarung 13, Vers 17 wird beschrieben, dass es ihm gewährt wurde, gegen die Heiligen Krieg zu führen. Es greift also deine Lauterkeit an. In einem Kommentar wird dazu auch gesagt, dass das Wort, das mit wildes Tier wieder übergeben, also übersetzt worden ist, auch Folgendes bedeuten kann, dass es grausam, zerstörend, schrecklich, raubgierig ist. In der Tat ein echtes Ungeheuer. Wie versucht uns nun, dieses wilde Tier zu beschmutzen? Lesen wir doch dazu, was uns in der Offenbarung im Kapitel 13 von Johannes weiter berichtet wird. Offenbarung Kapitel 13 und wir wollen die Verse 16 und 17 gemeinsam betrachten. Offenbarung 13, die Verse 16 und 17. Und es übt auf alle Menschen einen Zwang aus. Auf die Kleinen und auf die Großen, auf die Reichen und auf die Armen, auf die Freien und die Sklaven, dass man diesen auf ihrer rechten Hand oder auf ihrer Stirn ein Kennzeichen anbringe und dass niemand kaufen oder verkaufen könne, ausgenommen jemand, der das Kennzeichen hat, den Namen des wilden Tieres oder die Zahl seines Namens. Bist du schon mal auf einer Weide Kühen begegnet und hast diese vielleicht beobachtet? Sicherlich ist dir vielleicht auch an ihnen das Brandzeichen aufgefallen. Dadurch kann es genau dem Eigentümer zugeordnet werden. Und tatsächlich werden auch heute die meisten Menschen gezwungen, ebenfalls ein solches symbolisches Brandzeichen zu tragen, nämlich das Kennzeichen des wilden Tieres, so als würden sie ebenfalls diesem wilden Tier gehören. Was bedeutet es nun, an seiner Hand oder an seiner Stirn mit dem Namen des wilden Tieres gekennzeichnet zu sein? Nun, als Jehova den Israeliten das Gesetz am Horeb gab, von Moses übermittelt, sagte er zu ihnen, sie sollten diese Worte auf ihr Herz und auf ihre Seele legen. Und sie sollten es als ein Zeichen auf ihre Hand binden und es sollte als ein Stirnband zwischen ihren Augen dienen. Das bedeutete, dass die Israeliten das Gesetz Gottes ständig vor Augen haben sollten, damit sie das in ihren Taten und Gedanken beeinflussen sollte. Es kennzeichnete sie als Personen, die jetzt Jehova gehörten. Die Hand ist also somit ein passendes Sinnbild für unsere Handlungen. Aber überlegen wir doch einmal, unsere Hand wird normalerweise nichts von sich selbst aus tun, es sei denn, wir haben es uns vorher überlegt. Wenn das anders ist, dann stimmt irgendwas nicht. Wenn Satan also jetzt ebenfalls ein solches Kennzeichen anbringt, dann gebraucht er eben in der Nachahmung ein dämonisches Kennzeichen. Er möchte also quasi ein Abbild dessen machen, was jetzt das Königreich Gottes mit sich bringt. Und er möchte jetzt uns damit kennzeichnen. Wer sich also zu sehr mit alltäglichen Dingen beschäftigt, wie kaufen oder verkaufen, wird unter Druck gesetzt, eben alles so zu tun, wie das wilde Tier es verlangt. Beispielsweise auch gewisse Feiertage einzuhalten. Wer also das Zeichen des wilden Tieres annimmt, lässt in seinen Handlungen und Gedanken sich von jemand oder etwas leiten. Wir können nun unsere Gedanken und somit unsere Handlungen vom wilden Tier, also von Satans gigantischen weltweiten politischen System beeinflusst oder sogar kontrolliert werden? Nun, wir Christen sind noch verpflichtet, den obrigkeitlichen Gewalten untertan zu sein, wie das Römer 13, Vers 1 sagt. Und wir werden auch die Regierungen achten. Aber was könnte geschehen? Nun, es könnte in dem Sinne geschehen, dass man die Liebe zur Heimat der Liebe zu Gott voranstellt. Nun, die Mehrheit der Menschen liebt ihr Geburtsland. Und als gute Bürger respektieren auch wahre Christen die Regierung und auch die Hoheitszeichen des Landes, in dem sie jetzt leben. Und man tut auch die Gesetze beachten, die in den jeweiligen Ländern gelten, und wir tragen auch zum Allgemeinwohl unserer Mitmenschen bei. Christen, die Jehova Gott anbieten, können aber nicht an der von Hochmut und Patriotismus geprägten Anbetung irgendeines wilden Tieres sich beteiligen, da eine solche Anbetung eigentlich demjenigen gilt, der hinter dem wilden Tier steht, nämlich Satan dem Teufel. Es verwundert daher auch nicht, dass die ersten Christen eher bereit waren zu sterben, als jetzt an sich irgendwo dieses Kennzeichen anbringen zu lassen. Wie könnten wir nun aber, vielleicht bewusst oder sogar unbewusst, durch das Kennzeichen des wilden Tieres beschmutzt werden? Betrachten wir doch einmal folgende Situationen und überprüfen wir uns selbst, ob wir uns wirklich in allen Angelegenheiten von der Welt Satans ohne Flecken bewahren. Erster Punkt. Wir sind fest entschlossen, den Grundsatz aus Jesaja 2, Vers 4 umzusetzen. Wie heißt es da? Wir werden unsere Schwerter zu Pflugscharen schmieden und unsere Speere zu Winzern messen. Und wir werden den Krieg nicht mehr lernen. Könnte unser Denken dennoch unmerklich beeinflusst sein, wenn wir uns wie folgt äußern? Unsere Seite, unsere Truppen, unsere Bundeskanzlerin? Zweiter Punkt. Bei einer politischen Wahl werden wir nicht mit unserer Hand irgendeinen bestimmten Kandidaten ankreuzen. Jesus sagte gemäß Johannes 18, Vers 33 und 36, mein Königreich ist kein Teil der Welt und auch wir wollen kein Teil der Welt sein, wie unser Motto sagt. Ändert sich jetzt aber unser Denken während der Zeit des Wahlkampfs? Äußern wir uns zum Beispiel zugunsten eines bestimmten Kandidaten oder zugunsten einer bestimmten Partei? Finden wir vielleicht ein Wahlprogramm besonders gut? Fragen zum Nachdenken. Dritter Punkt. Schüler lehnen respektvoll ab, nationale Symbole zu verehren. Gemäß 5. Mose 8, 5, Vers 8 und 9 werden wir uns kein geschnitztes Bild von irgendetwas machen, was jetzt in den Himmeln ist oder auf der Erde oder im Wasser oder unter der Erde. Und wir werden uns schon gar nicht davon niederbeugen oder uns irgendwie verleiten lassen, so etwas anzubeten. Sind unsere Kinder aber dennoch in die Schulpolitik eingebunden? Vierter Punkt. Eine Mannschaft unseres Heimatlandes spielt gegen die Mannschaft eines anderen Landes. Für welche schlägt dann unser Herz? Für welche beziehen wir dann offen Stellung? Und das vielleicht sogar mit Stolz. Was ist, wenn eine Mannschaft nun mal besser ist als die anderen und auch bessere Spieler hat? Nun, für den Besseren zu sein, das hat nichts mit Nationalismus zu tun. Doch könnte es sein, dass wir nationalistisch sind und leidenschaftlich für ein Land Stellung beziehen, weil wir mit gewissem Stolz davon überzeugt sind, dass dieses Land in jeder Beziehung besser ist als alle anderen? Beobachten wir doch einmal die nun folgende Szene und fragen wir uns, bis zu welchem Punkt wir uns dabei wiedererkennen können.
Mensch, Tobias, hast du unser Spiel bei der WM gegen Argentinien gesehen?
Ja, Steffen, Mensch, das ist ja genial. Das war ein Spiel, einfach genial, wie wir es den Argentiniern gezeigt haben.
Wir sind einfach das beste Land der Welt und wir können alle anderen schlagen.
Oh, du hast recht, ja, Steffen. Und die Spanier, die machen wir auch noch platt.
Ja.
Aber halt mal, Mensch, meinst du nicht, wir gehen hier etwas zu weit?
Wieso? Wie meinst du das jetzt? Wir haben doch richtig super gespielt.
Du hast recht. Ja, Mensch, wenn ich das Spiel gegen Argentinien anschaue, die Leistung, das war echt super. Nur irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Schau mal, wir verehren hier gar nicht die eigentlichen Spiele und ihre Leistung, sondern das Land. Da gibt es irgendeinen Text in Jakobus. dass wir nicht ein Freund der Welt und gleichzeitig ein Freund Gottes sein können. Mensch, wo steht er denn?
Ja, du hast recht. Jakobus 4, Vers 4 ist es. Mir war gar nicht bewusst, dass ich mich so sehr mit meinem Land identifiziert habe und dabei ein solcher Nationalstolz in mir aufgekommen ist.
Steffen, das ist eine ernste Angelegenheit. Der Apostel Johannes hat schon gesagt, dass die ganze Welt in der Macht dessen liegt, der böse ist.
Ja, genau. Und Satan beherrscht nun einmal die Welt. Egal für welches Land oder welche Mannschaft wir sind, wir können versehentlich zu dem Schluss kommen, dass ein Land über dem anderen steht. Und von wem lassen wir uns dann beherrschen?
Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass die ersten Christen irgendeinen Teil von dem wilden Tier, diesem Weltsystem, angebetet oder verehrt hätten. Das wäre ja, dass sie Satan, den Drachen anbeten, weil von ihm bekommt ja das wilde Tier seine Macht.
Ja, dann lass uns doch lieber von jetzt an mehr darauf achten, dass nichts unsere Treue zu Jehova beeinflusst. Schon gar nicht solche kleinlichen, weltlichen Auseinandersetzungen.
Steffen, so machen wir's. Zum Glück hat uns jetzt niemand zugehört.
Ja.
Und, konntest du dich in dieser Szene wiedererkennen? Wenn ja, bis zu welchem Punkt? Hättest du auch noch rechtzeitig die Kurve gekriegt, wie die Brüder in dem Beispiel hier? Achten wir also stets darauf, uns in keinster Weise von der Welt Satans und seinem wilden Tier, dem gigantischen weltweiten politischen System, beschmutzen zu lassen. Das wilde Tier wird weiterhin gefährlich bleiben, bis es, wie die Offenbarung im Kapitel 19, im Vers 19 und 20 sagt, gefasst werden wird und noch lebendig in den Feuersee geschleudert werden wird, der mit Schwefel brennt. Bis die Nachricht, das wilde Tier endgültig vernichtet erscheint, müssen wir also weiterhin fest entschlossen sein, kein Teil der Welt zu bleiben und auch unsere Neutralität uns durch nichts beschmutzen zu lassen. Inzwischen droht aber noch eine weitere Gefahr. Ein anderes in der Offenbarung erwähntes Element der Welt Satans ist ebenfalls eine Schlagzeile wert. In dem Vortrag, uns nicht beschmutzen zu lassen von der großen Hure, wird uns nun Bruder Kohleb auf einen weiteren Aspekt hinweisen.